Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Während Berlin gerade ein drastisches Kultursparprogramm droht, zeigt Frankfurt am Main beispielhaft, wie man politische Mehrheiten organisiert, um die kulturelle Infrastruktur der Stadt nicht nur zu erhalten, sondern in großem Stil weiterzuentwickeln. Wir haben uns mit Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig verabredet. Ebenso mit der Schauspielerin Christiane Paul. Mit ihr wollen wir den gestern verstorbenen Filmregisseur Wolfgang Becker würdigen. Goodbye Lenin war sein größter Erfolg, doch der fiel nicht vom Himmel. Er war hart erarbeitet.
Regie zu machen heißt nicht den ganzen Tag nur mit Schauspielern rumzumachen, sondern sind tausend Leute hinter einem, die immer sagen, du musst da fertig werden, du musst das machen. Das ist wirklich ein großer Druck da. Und je mehr Geld da ist, desto größer wird der Druck. Das heißt, man muss die ganze Zeit auch zusehen, dass es wie eine Party ist, wo alle sich wohlfühlen, aber das schafft man auch nicht auf jeder Party.
Am Nachmittag hat uns die Nachricht erreicht, dass der Filmemacher Wolfgang Becker gestern nach schwerer Krankheit dann aber doch überraschend gestorben ist. Ein halbes Jahr nach seinem 70. Geburtstag. Mit der Wendekomödie Goodbye Lenin hat Wolfgang Becker Filmgeschichte geschrieben.
Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen?
Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen.
Daniel Brühl in Goodbye Lenin. Mit über 6 Millionen Kinobesuchern war das 2003 der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Hat viele Preise bekommen, allein 9 Lolas beim Deutschen Filmpreis, den Europäischen Filmpreis und einen César. Legendär ist auch Wolfgang Beckers Film Das Leben ist eine Baustelle aus dem Jahr 1997. Und gerade hat er noch einen letzten Film abgedreht, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Nicht zum ersten Mal hat die Schauspielerin Christiane Paul auch hier mit Wolfgang Becker gedreht. Guten Abend, Frau Paul.
Guten Abend.
Wenn man vom Tod eines nahen Kollegen überrascht wird, dann kommen einem ja unwillkürlich Erinnerungen in den Sinn. Wie war und wie ist das heute bei Ihnen?
Naja, vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, war ich total überrascht. Also ich hätte jetzt doch nicht damit gerechnet und es hat mich, also ich bin immer noch sehr bewegt und es hat mich sehr bewegt und ich bin natürlich ja wahnsinnig traurig, obwohl wir wussten, dass er eben schwer krank war. Dennoch ist es dann ja sehr überraschend und man ist nicht vorbereitet auf so eine Nachricht, natürlich nicht.
Was für einen Menschen haben Sie mit Wolfgang Becker kennengelernt und nun verloren?
Naja, auf jeden Fall einen sehr speziellen Menschen, einen großen Filmliebhaber und Filmkenner, einen tollen Regisseur und einen ja eben doch speziellen Menschen in der Art und Weise, wie er gewisse Dinge gesehen hat oder auch in der Art und Weise, wie er die Geschichten und Menschen erzählt hat in seinen Filmen. Und wir haben ja gerade vor 4 Wochen aufgehört zu drehen, noch nicht mal ganz vor 4 Wochen. Das war insofern besonders, weil das für ihn nochmal wichtig war, diesen Film zu machen. Und der hat ihn sozusagen mit seiner letzten großen Kraft gemacht. Und das Tolle war eben auch noch bei diesem Dreh, dass alle, die daran beteiligt waren, also nicht nur wir Schauspieler, also Charlie Hübner, der die Hauptrolle spielt und ich unter anderem, sondern das ganze Team eigentlich für ihn diesen Film gemacht hat. Mhm. Das war sehr besonders mitzuerleben.
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße.
Genau.
Was ist das für ein Film?
Das basiert auf dem Roman von Maxim Leo und ist eigentlich die Geschichte eines Mannes, der so ein bisschen ein Wendeverlierer ist und eine Videothek aufgemacht hat und nun durch einen Zufall erzählt bekommt, dass er eigentlich eine große Flucht ermöglicht hat, noch kurz vor der Wende. Ein Journalist kriegt das raus, diese Geschichte, und konfrontiert die Hauptfigur damit, spielt von Charlie Hübner, und der muss sich jetzt sozusagen dazu verhalten, ist die Geschichte wahr oder ist sie nicht wahr, hilft ihm die Geschichte selbst, sein eigenes Schicksal zu verändern und wie geht er damit dann letztendlich um. Und das hat auch nochmal sehr viele Aspekte, die wir bei Goodbye Lenin ja so mochten, sehr viele alte, sagen wir mal, Ostalgie-Momente und gleichzeitig aber auch sehr viel Bezug zu unserer heutigen Zeit. Also es ist ein ganz tolles Buch, ein ganz tolles Drehbuch gewesen und eine sehr schöne Arbeit. Und bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt.
Die erste Frage war immer, ob ich aus dem Westen oder aus dem Osten bin, hat Wolfgang Becker zu seinem 65. Geburtstag der Deutschen Presseagentur gesagt. Und ja, er kam aus dem Westen, geboren 1954 in Westfalen in der alten Bundesrepublik, hat in den 90er Jahren an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert. Wie kam das also, dass er sich in seinen Filmstoffen so sehr für die DDR interessiert hat?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und es ist tatsächlich verwunderlich, weil man eigentlich, also gerade wenn man selber aus der ehemaligen DDR kommt wie ich, so ein bisschen auch skeptisch den Leuten gegenübersteht, die plötzlich von der anderen Seite die eigene Geschichte erzählen wollen.
Ja.
Aber Wolfgang hat sich vor allen Dingen interessiert für normale Menschen, für Menschen aus dem Arbeitermilieu. Er hat ja auch Schmetterlinge und Kinderspiele, das waren ja auch, also oder vor allen Dingen Kinderspiele um Blutwurstwalzer waren ja Filme, seine anfänglichen Filme, die sich vor allen Dingen ja doch mit den unteren sozialen Schichten oder einfacheren sozialen Schichten beschäftigt haben. Also er hatte, glaube ich, ein sehr gutes Gespür für Menschen an sich, für einfache Menschen, normale Menschen. Und möglicherweise ist diese Sensibilität eben auch etwas, warum er dann einen Zugang und ein Verständnis für diese DDR-Stoffe gefunden hat. Weil das hat er auf eine Art. Also Goodbye Lenin hat ja vor allen Dingen großen Erfolg auch im Osten des Landes gehabt. Und ich weiß das von Kolleginnen, damals habe ich an der Charité gearbeitet, die Krankenschwestern, die sich gesehen gefühlt haben.
Mhm.
Also beglückt, sie konnten lachen, waren entertained, aber sie haben sich auch gesehen. Und das hat er gemacht tatsächlich. Und ich glaube, das ist eben, weil er ein großes Verständnis und eine Liebe zu den Menschen irgendwie in sich hatte.
Er war speziell, haben Sie gesagt, die Menschen konnten lachen. Was für eine Art von Humor hatte Wolfgang Becker in seinen Filmen und vielleicht ja auch im Leben?
Naja, ich glaube, dass er schon auch manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, grober drauf geguckt hat. Menschliche Schwächen konnte er auch sehr deutlich darstellen, aber es war nie, dass man sich verraten gefühlt hat. Es hatte immer was Liebevolles dabei und ich glaube, das ist dann der große Unterschied. Also er konnte auch streng sein und auch sehr demaskierend und sagen wir mal, den Finger in die Wunde legen. Und das konnte vielleicht auch manchmal unangenehm sein oder man denkt, man war dann brüskiert für einen Moment. Ja.
An was denken Sie da?
Also es gibt eine Szene bei Baustelle, das passt jetzt vielleicht nicht genau. Da gehen Jürgen Vogel und ich ins Hotel und Jürgen klaut einen Schlüssel und es gibt den Hotelportier, der irgendwie nachts einschläft und dann sabbernd sozusagen vor sich hinschläft. Und man denkt, oh nee, muss das denn jetzt wirklich sein? Ja, muss man das denn jetzt sehen?
Hm.
Aber gleichzeitig, also es war natürlich komisch, aber es war auch so ein bisschen diese Situation des Nachtportiers, die da sozusagen die ganze Nacht irgendwie durcharbeiten müssen und natürlich dann einschlafen. Und natürlich ist man in einer Situation, die nicht gerade vorteilhaft ist. Aber das konnte man ihm irgendwie nicht übel nehmen, weil der Blick darauf trotzdem sehr wohlwollend in irgendeiner Art war. Das ist jetzt vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber...
Doch, ist plastisch.
Sehr plastisch. Aber er war auch nicht immer einfach in der Diskussion. Ja, er war schon auch sperrig, aber er hatte eben gewisse Vorstellungen und die nährten sich aus dem, wie er Film verstand, mit all den alten Vorbildern, ob das Antonioni oder also all diese großen alten Meister waren. Und ich glaube, daraus speiste sich sein Filmgeschmack und damit auch das, wie er Filme selbst gedreht hat, eben mit so einer großen poetischen Hingabe, denke ich.
Wie hat er mit Schauspielern gearbeitet? Wie hat er mit Ihnen gearbeitet?
Er war sehr genau auf eine Art. Also er guckte sich das immer an. Dann ist das nach 25 Jahren, haben wir das zweite Mal jetzt zusammengearbeitet. Das ist schon ein bisschen lustig, weil ich jetzt natürlich einfach ein bisschen größer geworden bin, also erwachsener geworden bin, älter geworden bin und nicht mehr so Anfang 20, sondern jetzt irgendwie mit 50 ist man natürlich auch ein anderer Mensch. Alles, was er gesagt hat, machte irgendwie Sinn und war gut. Also manchmal hat man ja auch, dass man denkt, was sagt denn jetzt der Regisseur, was ist das jetzt für Quatsch? Verstehe ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Und das war es nicht. Also das hatte meist eine Berechtigung und hatte nochmal einen besonderen Blickwinkel. Manchmal leuchtet einem das nicht immer gleich ein, aber wenn man dann im Moment denkt, dann man, ja genau, doch, das verstehe ich, da kann ich irgendwie mitarbeiten. Und ich habe ihm einfach zutiefst vertraut. Ja, er hat einen sehr guten Blick für Schauspieler, grundsätzlich, wen er da zusammenbringt. Leonie Benisch war auch noch jetzt dabei, im Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Also er bringt, finde ich, sehr gute Leute zusammen und das ist schon mal sagen wir mal, das ist schon das ganze Fund, was man erstmal braucht, um, finde ich, einen guten Film zu machen. Daniel Brühl war auch wieder dabei.
Wolfgang Becker gehörte ja auch zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Ja. Er hat 1997 zusammen mit Tom Tykwer, Dani Levy und Stefan Arndt X-Filme gegründet, die Produktionsfirma. Die Tragikomödie Das Leben ist eine Baustelle war deren erste Produktion. Für was für eine Art von Kino hat sich Wolfgang Becker denn in diesem Verbund stark gemacht?
Na, ich glaube letztendlich, dafür stehen, glaube ich, schon alle vier, also für ein großes deutsches Arthouse-Kino, würde ich sagen. Aber ein Arthouse-Kino, das doch auch sehr zuschaueraffin ist. Und das waren ja viele Projekte, die X-Filme gemacht hat. Die haben den deutschen Film total geprägt und nach vorne gebracht. Und diese vier waren ja wie Superheroes irgendwie. Ne? Die haben sich da aufgestellt, also Tom Tykwer, Dani, mit Dani habe ich auch zweimal gearbeitet, und Wolfgang, drei unterschiedliche Regisseure, und Stefan Arndt, der sozusagen als Produzent über den produzentischen Ansatz kam. Das war eigentlich fast eine unbesiegbare Gruppe, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man diese vier Namen nennt. Das sind ja die Untouchables oder so, könnte man fast sagen. Mhm. Ja? Und die haben den deutschen Film eben auf sehr unterschiedliche Weise jeweils mit ihrer eigenen Handschrift dieser drei Regisseure sehr speziell und unterschiedlich geprägt. Und ja immer noch, Tom Tykwer dreht jetzt gerade Babylon Berlin nochmal, die letzte Staffel, Dani Levy hatte die Känguru-Chroniken noch vor kurzem, der, wenn es nicht Corona gegeben hätte, ein Riesenerfolg geworden wäre, der erste Film der Känguru-Chroniken, und natürlich Alles auf Zucker und so weiter. Und die haben natürlich, oder auch mit dem Weißen Band, was sie verliehen und auch, glaube ich, mitproduziert haben, stehen für einen erfolgreichen deutschen, hochwertigen Arthouse-Film.
Und der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Wolfgang Beckers letzter Film, ist er denn zu Ende gedreht worden?
Genau, er ist.
Aber eben noch nicht durch die Postproduktion und den Schnitt.
Nee, wir haben tatsächlich wirklich vor einem Monat aufgehört, Mitte November. Das Abschlussfest war am 21. November, glaube ich. Und da war er auch noch da. Ja, wir haben einfach ganz normal aufgehört zu drehen, und die Postproduktion, glaube ich, das wäre jetzt so langsam gestartet. Also es wurde parallel zum Dreh schon geschnitten, soweit ich weiß. Und das wird natürlich jetzt, denke, als gemeinschaftlicher Verbund wird Stefan Arndt das führen und wird das natürlich zu Ende bringen, also im Sinne von Wolfgang.
Die Schauspielerin Christiane Paul erinnerte an den verstorbenen Filmregisseur Wolfgang Becker. Frau Paul, herzlichen Dank dafür.
Ja, tschüss. Danke, tschüss.
Die Sparpläne des Berliner Senats haben in den letzten Wochen für große Unruhe, Unverständnis, Unmut gesorgt. Allein in der Kultur sollen 130 Millionen Euro gestrichen werden. Das bringt einige Institutionen ins Schlingern und viele freie Kulturschaffende an den finanziellen Abgrund. Existenzängste machen sich breit, die Sorge um kulturelle Teilhabe, um den sozialen Zusammenhalt in der Hauptstadt, um die beispielhaft lebendige, diverse KünstlerInnen-Szene. Ein kulturell verarmtes Berlin ist ein unattraktives Berlin, schreiben 50 Verlagshäuser in einem Protestbrief gegen die Sparpläne. Während also in Berlin, auch in München, die Proteste gegen die Sparszenarien immer lauter werden, zeigt sich Frankfurt am Main als positives Gegenbeispiel. Gerade hat das Stadtparlament beschlossen, 210 Millionen Euro für ein neues Theatergrundstück auszugeben. Mitten im Bankenviertel soll ein neues Schauspielhaus gebaut werden. Warum Frankfurt nicht an der Kultur spart, fragen wir die verantwortliche SPD-Kulturdezernentin Ina Hartwig. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Guten Abend, Frau Hartwig.
Guten Abend, Frau Bürger.
Hat Frankfurt keine Klammkassen?
Frankfurt können Sie mit Berlin nicht vergleichen. Wir sind keine Bundeshauptstadt. Berlin ist ein Stadtstaat. Zudem gibt es dort viele Bundesinstitutionen. Wir sind nicht mal die Landeshauptstadt von Hessen. Das muss man immer bedenken. Wir sind eine Stadt, eine große Stadt, die größte Stadt in Hessen. Und glücklicherweise haben wir die Corona-Zeit in Frankfurt wirtschaftlich zumindest gut überstanden. Und davon profitiert natürlich auch die Kultur.
Vielleicht führen Sie uns noch mal vor Augen, wofür steht denn die sogenannte Frankfurter Kulturmeile?
Die Kulturmeile, die jetzt beschlossen worden ist gestern Abend, worüber ich mich im Übrigen sehr freue, bedeutet, dass wir die Oper und das Schauspiel heute noch in einer Doppelanlage, in einer maroden Doppelanlage, dass wir die beide nacheinander neu bauen, und zwar am Rande der Wallanlage. Die Oper wird auf dem Willy-Brandt-Platz neu gebaut. Das Schauspiel mitten hinein in die Hochhauszeile an der Neuen Mainzer Straße. Und abgeschlossen wird die Kulturmeile dann von der alten Oper nördlich der Wallanlage. Und dann gibt es noch ein paar andere Kultureinrichtungen, die sich da quasi wie eine Perlenschnur aneinanderreihen. Und ja, das ist, wenn Sie so wollen, eine vertikale Weiterentwicklung zum horizontalen Museumsufer. Das der legendäre Hilmar Hoffmann seit den 80er Jahren südlich des Mains entwickelt hat.
Und wie finanzieren Sie jetzt den Grundstückskauf und den Theaterneubau?
Wir gehen Stück für Stück vor. Wir gehen sehr systematisch vor. Wir sind ja schon seit vielen Jahren dabei, die Thematik zu bearbeiten, haben eine ganz hervorragende Stabsstelle und gehen Stück für Stück vor und nehmen die Stadtverordneten natürlich auch mit. Das ist ein ganz großer kommunikativer Akt, will ich Ihnen sagen. Das funktioniert nicht mal eben so mit einem Fingerschnipsen, sondern das ist eine ganz große kollektive Anstrengung hier in Frankfurt. Und die Finanzierung wird auch eine große Anstrengung werden. Aber glücklicherweise hat sich die Meinung durchgesetzt in Frankfurt, dass die Weiterentwicklung des Theaters und der Oper in der Innenstadt für die Innenstadt insgesamt einen Push bringen wird, insgesamt die Innenstadt aufwerten wird. Und die Kultureinrichtungen selbst werden sicherlich auch geöffnet werden, geöffneter als es heute der Fall ist, sodass eben auch das Thema Teilhabe, Öffnung für die Gesellschaft und eine Nutzung, die über den Theater- und Opernbesuch hinausgeht, auch für uns wichtig ist.
Unterstützt wurde Ihr Vorschlag von der Vierer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt in Frankfurt, aber auch die CDU und die Fraktion haben dafür gestimmt. Aber es gab doch auch Kritik von anderen Seiten, sowohl am Abriss der Doppelanlage als auch am Finanzierungskonzept für den Neubau. Welche Argumente, wenn Sie sagen, das war ein kommunikativer Kraftakt, welche Argumente haben denn am Ende die Mehrheit überzeugt?
Ich denke, die Mehrheit ist überzeugt, dass die Doppelanlage, wie sie dort steht am Willy-Brandt-Platz, nicht zu sanieren ist, dass sie abgängig ist, dass dort Arbeitsbedingungen herrschen für die immerhin 1200 Mitarbeitenden, die nicht mehr zumutbar sind. Diese Meinung hat sich doch sehr entschieden durchgesetzt und eine Neubaulösung, darum haben wir gerungen. Es gab auch mal eine Variante, die diskutiert wurde, ob man in die Wallanlage hinein das Schauspiel baut. All das wurde sehr gründlich diskutiert. Vor- und Nachteile wurden abgewogen und am Ende war dies eine Lösung, wo es einen Konsens geben konnte. Und ich bin sehr froh, dass die Stadtverordneten sich so gründlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Selbstverständlich gibt es immer Kritik bei solchen großen Projekten. Das ist auch Zeichen der lebendigen Demokratie, nebenbei gesagt. Die Argumente haben wir sehr wohl abgewogen und auch von Experten unterlegen lassen, sodass wir wirklich sehr vernünftig und sehr wohl überlegt hier vorangegangen sind.
Sie haben Ihren Vorgänger Hilmar Hoffmann schon genannt und führen in Frankfurt seinen Kurs fort. Kultur für alle, das war sein Credo. Was heißt das für Sie genau?
Das war ein wunderbares Credo in den 70er Jahren. Hatte damals natürlich nochmal eine andere Bedeutung als heute. Wir haben in Frankfurt in den letzten 25 Jahren 200.000 mehr Einwohner und Einwohnerinnen zu verzeichnen auf einem relativ geringen Raum. Frankfurt ist ja nicht besonders groß. Das heißt, die Stadt ist sehr viel dichter geworden, sehr viel voller geworden, sehr viel internationaler geworden, diverser, pluralistischer als noch zu Hilmar Hoffmanns Zeiten. Das heißt, wenn wir heute von Kultur für alle sprechen, dann entwickeln wir Programme für eben diese diverse Stadtgesellschaft. Und da sind unsere kulturellen Häuser, unsere Institutionen unglaublich engagiert, muss ich sagen. Das ist eine großartige Erfahrung, wie auch hier miteinander gearbeitet wird, nicht gegeneinander gearbeitet. Wir sind uns alle einig, dass die Kultur möglichst viele Menschen in dieser Stadt erreichen sollte. Ja, und da machen wir sehr viele Bildungsprogramme.
In Berlin und München wird jetzt gegen die drohenden Sparrunden demonstriert. In Bayern wird immerhin gemeinsam mit den Institutionen nach Lösungen gesucht. In Berlin wird bis auf wenige Ausnahmen der Rasenmäher angesetzt. Die Schaubühne zum Beispiel hat Angst vor Insolvenz. Die Sanierung der Komischen Oper steht in den Sternen. Der Freie Museumssonntag wird komplett gestrichen. Auch die Atelierförderung wird wohl von 20 auf 2 Millionen Euro geschrumpft. Frau Hartwig, wie beurteilen Sie diese drohenden Veränderungen in Berlin, in der deutschen Hauptstadt?
Also auch mir ist bekannt, mit, sagen wir mal, Krisen umgehen zu müssen. Wir haben jetzt auch keine leichten Jahre hinter uns. Die Corona-Zeit, die Inflationszeit, das war auch für uns schwierig in Frankfurt. Aber wir haben sehr gut zusammengehalten. Wir haben uns immer verständigt, wie wir am besten durch diese Krise kommen. Und ich habe natürlich auch gekämpft für das Budget, das muss ich auch sagen. Und was ich aus Berlin aus der Ferne so höre, klingt das alles ein bisschen holterdiepolter und unüberlegt. Denn wenn man wirklich mal in so einer Sparsituation ist, die kann ja objektiv gegeben sein, dann muss man miteinander reden und überlegen, wie man Prioritäten setzt und wie man mit der Krise umgeht, also der finanziellen Krise. Das kann man nicht einfach so verordnen. Und die Rasenmähermethode ist da sicherlich sehr unsensibel und, aus, soweit ich das beurteilen kann, aus der Ferne nicht gerade hilfreich.
Auch Monika Grütters, die frühere Kulturstaatsministerin, hat hier im Programm den Umgang ihrer CDU-Kollegen mit der Berliner Kulturszene entschieden kritisiert und gerügt. Sie wirft dem Senat mangelnde Sachkenntnis vor. Gerade in diesen Zeiten brauche die Kultur eine Art Schutzschirm. Wird hier Frau Hartwig gerade übersehen, welche viel größeren Probleme durch Kulturabbau möglicherweise erst geschaffen werden?
Also blindes Sparen im Bereich der Kultur verlagert ja letztendlich nur die Sorgen an andere Stelle. Und insofern bin ich der Meinung, dass wenn eine Kommune oder ein Landeshaushalt in diesem Fall gezwungen ist zu sparen, dass man das ganzheitlich betrachten muss. Denn es wird ja Folgen haben, wenn in der Kultur die Mittel fehlen an bestimmten Stellen. Das muss man zu Ende denken, was das bedeutet. Da muss man sich auch mit den anderen Senatoren und Senatorinnen verständigen im Bestfall, was das bedeutet. Da muss man drum ringen um eine Lösung. Ich kann es, wie gesagt, nur aus der Ferne beurteilen und mir scheint das nicht sehr sensibel in Berlin angepackt zu werden.
Berlins Kultursenator Joe Cialo stark in der Kritik. Am 19. Dezember, das ist nächste Woche Donnerstag, wird der Berliner Haushalt verabschiedet. Bis dahin wird er im Abgeordnetenhaus diskutiert. Übermorgen am Sonntag wird es erneut eine große Demonstration geben. Ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen hat dazu aufgerufen unter dem Motto: Wir sind unkürzbar, ein Berlin für alle. Ina Hartwig, vielleicht mögen Sie zum Schluss noch einen grundsätzlichen Gedanken nach Berlin schicken. Warum machen wir überhaupt Kulturpolitik?
Kultur in Berlin ist ja nun wirklich mit das Schönste, was die Stadt zu bieten hat. Also auch dadurch, dass die Stadt zusammengewachsen ist, dass es auch in Ostberlin eine gewachsene Kulturlandschaft gab und eine Stadt mit drei Opernhäusern, das ist was Großartiges. Und da sollte man unbedingt dafür sorgen, dass dieses fantastische Angebot erhalten bleibt. Das Gleiche gilt für die Theaterlandschaft, die freie Szene. Es sind natürlich auch sehr viele internationale Künstler und Künstlerinnen in Berlin, die jetzt auch kämpfen um die Zuschüsse. Das ist sicher keine ganz einfache Situation, aber ich kann den Berlinern nur raten, laut zu sein und auch wirklich darum zu kämpfen. Und ich hoffe sehr, dass es hier nicht zu wirklich starken Einbrüchen kommt und dass die Struktur, die Infrastruktur der Kultur letztlich erhalten bleibt.
Warum die Stadt Frankfurt am Main nicht an der Kultur spart, hat uns die zuständige Kulturdezernentin Ina Hartwig erläutert mit einem klaren Appell an die Kolleginnen und Kollegen im Berliner Senat. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Hartwig.
Gern geschehen.
Ziemlich pessimistisch hat der österreichische Dramatiker Thomas Köck Ende September hier in Fazit den damaligen Wahlausgang in seinem Heimatland bewertet. Jetzt kehrt er als Autor und Regisseur zurück in die Wirklichkeit, zumindest eine, die er auf der Bühne der Münchner Kammerspiele erschafft. Angekündigt ist die sensationelle Uraufführung eines 2481 Jahre alten Stücks, der lange verschollene Abschluss der Orestie von Aischylos. Ein saukomisches Satyrspiel. Das klingt nicht so tragisch, meint Köck. Die existenzielle Ausweglosigkeit wird hier zur Feier. Ein Ausschnitt aus Proteus 2481, die Uraufführung von Thomas Köck, hat unser Theaterkritiker Michael Lages gerade in den Münchner Kammerspielen miterlebt. Guten Abend, Herr Lages.
Hallo, schönen guten Abend.
Da scheint ja ganz schön was los gewesen zu sein auf der Bühne. Was für ein übertriebenes Satyrspiel hat sich Thomas Köck da ausgedacht?
Es geht wirklich mächtig los. Wir befinden uns auf einer einsamen Insel. Möglicherweise irgendwo in der Karibik oder vor der Küste Mexikos, wo Proteus lebt. Das ist der Gott der Verwandlung und des Meeres. Und das ist die Figur, die Thomas Koek an das Ende der Orestie-Trilogie von Aeschylus setzen will, weil der weiß alles, dieser Proteus, und der ist umgeben von Satyren, also wilden, haltlosen, rumtobenden Wesen. Das sind übrigens Mitglieder einer Münchner Gruppe, die heißen die Blindgänger und ist im Südbayerischen angesiedeltes Kollektiv von Menschen mit Sehbehinderung. Zu Anfang ist es auch erstmal dunkel, wenn dieser Lärm da losbricht. Und auf dieser Insel entwickelt sich tatsächlich der Versuch, die Geschichte dieses Proteus, der alles regeln kann, weil er alles weiß, durch die Jahrhunderte nachzuverfolgen. Ob das nun wirklich irgendwo ein Textmoment von Aeschylus ist, kann ich gar nicht genau sagen. Es ist Thomas Koek pur, der tatsächlich versucht, dem ewigen Tragödienspiel, das unsere Welt, unsere Geschichte ausmacht, so etwas wie eine haltlose Überlebensstrategie hinten anzukleben.
Thomas Koek steht ja für Textüberschreibungen. Diesmal also geht es um die Orestie, deren Ende er überschreibt. Was hat er sich dafür einfallen lassen? Vor allem, ja, was für eine Botschaft?
Naja, das Motiv ist relativ klar. Am Ende der Orestie steht ja, die Orestie wird derzeit viel gespielt auf deutschen Bühnen, steht ja immer die Erfindung der Demokratie. Also der Muttermörder Orest, der den eigenen Vater gerächt hat, der wiederum von der Mutter erschlagen worden ist, der wird von der Bevölkerung freigesprochen mit freundlicher Unterstützung der Göttin Pallas Athene. Und das ist ganz unglaublich. Ein Muttermörder wird freigesprochen. Und mit dieser Entscheidung einer Mehrheit des Volkes beginnt in der Historie des Theaters die Geschichte der Demokratie. Koek versucht, diese Geschichte noch weiter zu überbieten und erzählt eher vom Ende der Demokratie, wo sich tatsächlich alle Verlässlichkeiten, die seither aufgebaut worden sind und sich im Bewusstsein der Völker und der Zivilisation entwickelt haben, alle zur Disposition stehen. Das kann man in der Gegenwärtigkeit der Welt durchaus sehen. Und er führt tatsächlich nun ins Feld, dass man doch eigentlich in der vieltausend Jahre langen Geschichte nicht immer nur die Tragödien, sondern die Satyrspiele hätte überliefern müssen, weil die helfen gegen Frust, die helfen gegen Aussichtslosigkeit. Und deswegen ist das so eine wilde Bande, die da loslegt und auch im Inhalt durchaus ein großes Delirium an Fragen und nicht wirklich Antworten, die noch irgendwie in eine Zukunft führen. Also Thomas Koek ist der große Skeptiker unter den Theaterautoren, das ist er auch nach wie vor, weil auch das Satyrspiel, das er hier aufführt, wird nicht wirklich helfen.
Er bindet neben Ensemblemitgliedern auch ein mexikanisches Theaterkollektiv ein und Sie haben das erwähnt, diesen Chor sehbehinderter Schauspielerinnen und Musiker. Bekommt Koek, der jetzt eben auch Regie führt, hier alles unter Kontrolle oder läuft dann doch vieles bewusst aus dem Ruder?
Also ob das unter Kontrolle ist, das kann man in diesen knapp 80 Minuten nicht wirklich feststellen. Dieses Kollektiv ist sehr wild und die Mexikaner sind sehr energisch. Eine von den Mexikanerinnen spielt Schlagzeug und der andere, das ist ein wirklich wichtiges Detail im Stück, der trägt den Schauspieler Samuel Koch. Sie werden sich an den erinnern, das ist der bei einer Wette in einer Fernsehshow von Thomas Gottschalk sich mal das Rückenmark brach und seither der einzige wirklich massiv behinderte Schauspieler auf dem deutschen Theater ist, der ist dabei und der wird geführt, der ist Proteus, die wichtigste Rolle im Stück, der nämlich sozusagen alle Weisheit aussprechen kann, aber zuletzt eigentlich, weil die Menschheit diese Weisheit gar nicht verdient hat, nur noch schweigt. Das ist sehr eindrucksvoll, wie der sowohl mit Rollstuhl als auch getragen von einem der mexikanischen Kollegen sozusagen durch das Stück wandelt und weiß sagt, aber genau weiß, dass mit dieser Weissagung nichts mehr zu holen ist und keine Aussicht auf Rettung der Welt irgendwie zustande kommt. Das ist dabei bei dieser Finsternis alles sehr, sehr heiter. Es wird viel getanzt, wird viel gesungen, es werden sehr alberne Witze gerissen, aber im Mittelpunkt steht tatsächlich diese nicht ganz neue Erkenntnis in Werken von Thomas Koek, dass Aussicht auf Zukunft nicht mehr besteht, aber ist, glaube ich, lange nicht mehr so komisch erzählt worden.
Proteus 2481. Die Uraufführung von Thomas Köck durch Thomas Köck an den Münchner Kammerspielen. Und fürs Fazit Publikum rezensierte Michael Lages. Danke.
Ebenfalls gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
Birgit Minnichmeier, Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, erhält den mit 10.000 Euro dotierten Gertrud-Eisold-Ring 2024. Das teilten die Veranstalter, die Stadt Bensheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste mit. Minnichmeier wird für ihre Mitwirkung in Frank Castorfs aktueller Heldenplatz-Inszenierung geehrt. Grotesk und hochkomisch sei Minnichmeier in dem Thomas-Bernhard-Stück, heißt es in der Begründung der Jury. Auch spreche sie mit einer Dringlichkeit, als seien die Wunden Wiens, also Antisemitismus, Vertreibung und Exil, soeben wieder aufgebrochen. Der Gertrud-Eisold-Ring gehört zu den renommiertesten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Kulturraum und wird seit 1986 vergeben. Frühere Preisträger waren etwa Klaus-Maria Brandauer, Corinna Harfuch und Sandra Hüller. Die Salzburger Festspiele und ihre Schauspielchefin Marina Davidova haben ihre Zusammenarbeit nun doch einvernehmlich und ohne Rechtsstreit beendet. Beide Seiten wollten langwierige juristische Auseinandersetzungen vermeiden, teilten die Festspiele mit. Zugleich bedankte sich die Festspielleitung für die Leistung von Davidova im Rahmen der Spielzeiten 2024 und der Vorbereitung für 2025. Im November hatten sich die Salzburger Festspiele nach nur einer Saison von Davidova getrennt und das Dienstverhältnis wegen Verstößen gegen vertragliche Pflichten aufgelöst. Stein des Anstoßes war die parallele Mitwirkung der russischen Regisseurin bei einem Berliner Theaterfestival. Ihr Anwalt hatte argumentiert, dass Davidova unentgeltlich tätig war. Der Berliner Techno-Club Berghain feiert an diesem Wochenende seinen 20. Geburtstag. Bis Montag ist daher ein dreitägiger Rave geplant. Dass ein Techno-Club 20 Jahre alt werde, sei in der flüchtigen Welt der musikalischen Subkultur enorm selten, betonte unser Kollege Jens Balzer hier im Deutschlandfunk Kultur. Bis heute gehörten zum Berghain im Berliner Ortsteil Friedrichshain lange Schlangen und eine harte Türpolitik.
Die Türsteher, meist sind es auch tatsächlich drei oder vier, sehen sich alle genau an, die da rein wollen, diskutieren auch miteinander darüber. Ist auch interessant, sich das mal aus der Nähe anzusehen, wenn man da hinkommt. Viele von denen, über die da diskutiert wird, kommen dann auch nicht rein. Das kann zu Unmut führen. Aber es führt in jedem Fall auch dazu, dass die Leute, die dann drinnen sich zur tanzenden Menge zusammenfinden, dann auch wirklich so angenehm, achtsam, respektvoll miteinander umgehen, wie man das selten in so großen Clubs findet.
Der Musikjournalist Jens Balzer. Nach einer tödlichen Drängelei bei einer Filmvorführung ist der indische Filmstar Allu Arjun festgenommen worden. Es werde ermittelt, ob der 42-Jährige für das Geschehen mitverantwortlich sei, sagte ein Polizeioffizier. Bei der Vorführung des Films Pushpa – The Rule Part 2 in der Millionenstadt Hyderabad hatte sich Anfang Dezember eine riesige Menschenmenge gebildet. Bei einer Drängelei kam eine Frau ums Leben, ihr Sohn wurde schwer verletzt. Die Familie reichte Klage ein. Allu Arjun hatte sich tief betroffen gezeigt und der Familie Unterstützung angeboten.
Künstliche Intelligenz verbreitet sich ja mit rasanter Geschwindigkeit in unserem Alltag. Und klar, auch die Kunstwelt nutzt die Technologie zunehmend für ihre Zwecke. In riesigem Format ist so eine Kunst-KI-Kooperation jetzt in München zu erleben. Der französische Licht-, Klang- und Videokünstler Philippe Parrenot, Jahrgang 1964, ist in Deutschland noch wenig bekannt. Dabei hat er schon in der Londoner Tate Modern und im New Yorker MoMA ausgestellt. Mithilfe künstlicher Intelligenz verbindet er das Publikum in Echtzeit mit einer Halbwüste in Andalusien. Wie das geht, hat Tobias Krone mit allen Sinnen im Haus der Kunst erlebt.
Helles, gleißendes Licht empfängt einen auf Augenhöhe, wie Sonne hinter einem staubigen Grauschleier. Und es bringt alles metaphorisch auf den Punkt. Das Licht geht von einer weißen Wand mitten im Raum aus. Im nächsten Moment merkt man, diese weiße Wand bewegt sich durch den Raum. Geführt von künstlicher Intelligenz.
KI ist ein Instrument, der die Möglichkeit der Wand gibt, in der Mittelhalle zu tanzen.
Andrea Lissoni, künstlerischer Leiter des Haus der Kunst, ist bekannt für seine immersiven Ausstellungen. Also Ausstellungen, in denen BesucherInnen selbst Teil des Kunstwerks werden. Und auch hier können wir eine Rolle spielen, wenn wir uns der Wand nähern. Denn dadurch verändern sich Licht und Klang. Es ist eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Mit unserem gesamten Ausstellungsprogramm versuchen wir ja, die Sicht darauf zu ändern, wie wir mit dem Raum interagieren. Aber das ist das erste Mal, dass der Raum komplett übernommen wird von einer Wesenheit, die nicht Philippe Parrenot ist. Es sind auch nicht seine Kunstwerke. Es ist etwas dazwischen, das Menschen sonst nicht wahrnehmen würden. Lydia Antonio hat die Ausstellung mitkuratiert. Dieser rätselhafte Zwischenraum, sehr viel deutlicher versteht man ihn, wenn man die Haupthalle der Ausstellung betritt. Wie alles hier dunkel gehalten. Auf einer riesigen Filmleinwand sehen wir Landschaftsbilder der andalusischen Halbwüste Tabenas bei Almeria. Ein Ort wie gemacht für Parrenos Experiment, so der Künstler.
It's a place that grows.
Es ist eine Wüste, die wächst. Und Menschen müssen wegziehen, weil es im Sommer brutal heiß wird. Bis zu 50 Grad. Wir blicken über weite Täler, menschenleer. Und doch zeugen die kahlen Mandelbäume von den Menschen, die hier mal gelebt haben. Das ist jetzt das, was zurückgelassen wurde. Ein weiterer Grund, der mich dorthin geführt hat, war, dass von dort meine Familie stammt. Das Raffinierte an dieser stillen Wasteland-Dokumentation: Was wir sehen, sind Bilder, die live übertragen werden. Und nicht nur sie. Hinter dem Bildschirm simuliert ein Ventilator die Windverhältnisse vor Ort. Im Nebenraum sorgen runde, warm glimmende Leuchten, die von der Decke hängen, für die aktuelle Wüstentemperatur. Den nächsten Raum erfüllen bewegliche Lautsprecher an der Decke mit Vogelgezwitscher. Doch damit nicht genug. Auch unsere Bewegungen. Auch sie beeinflussen die Lichtskulpturen, die hier hängen. Wie überdimensionale diamantene Colliers. Alle Bewegungen in der Ausstellung beeinflussen den Sound, den wir hören, und letztlich auch die Kameraeinstellungen in Spanien. Möglich macht diese wechselseitige Kommunikation ein sogenannter Supercomputer. In ihm arbeitet emsig blinkend eine KI. Philippe Parrenot versteht sie als eine Brücke zwischen Mensch und Natur. Es beginnt mit richtigen physikalischen Daten und es wird transformiert und verstärkt durch digitale Prozesse. Technologie ist nur die Brücke, aber das Wahrnehmbare ist dann wieder real. Über all dem schwebt die sonore Stimme von, ja, tatsächlich, Tagesschausprecherin Susanne Daubner. Sie sei bereit gewesen, eine neue Sprachbrücke zwischen Mensch und Technologie mitzuentwickeln, heißt es.
Es ist nicht gut oder schlecht, sondern eine neue Chance. Die Frage ist, wie du diese Macht nutzt.
Man meint, Lehrsätze wie diesen schon mal auf betrieblichen Fortbildungen zur Digitalisierung gehört zu haben. Ob diese Versuchsanordnung also ausreicht, die ethische Diskussion zum Einsatz künstlicher Intelligenz in unserem Alltag zu erfassen, das bleibt eine offene Frage. Susanne Daubners omnipräsente Stimme verfremdet die KI aber immer wieder, ebenfalls in Echtzeit, zu einer rätselhaften neuen Sprache und unterwandert damit die vermeintlich klaren Botschaften. Auch zwei frühere Filme Philippe Parrenots sind zu sehen, darunter eine Huldigung des Meisters der Wechselwirkung schlechthin, ganz KI-frei. Ein Dokumentarfilm über den Oktopus, dessen Hautfarbe sich blitzschnell seiner Umgebung anpasst. Philippe Parrenot. Diese Tierart kann schneller als wir Intelligenz entwickeln und sie produziert eine eigene Sprache. Tintenfische sagen etwas, indem sie es werben. Wenn sie Angst haben, färben sie sich weiß. Sie sind nicht ohne Pathos, diese Farbspiele des Oktopus in mikroskopischen, poetischen Nahaufnahmen, aufgebläht auf Leinwandgröße. Aber es ist, wie fast alles in dieser Ausstellung, von einer unwiderstehlichen, fast meditativen Klarheit. Und im Zusammenspiel mit Parrenots Musik schlicht atemberaubend schön.
Die neue Ausstellung Philippe Parrenot Voices im Münchner Haus der Kunst zu sehen ist sie bis Ende Mai nächsten Jahres. William Christie ist Cembalist, Dirigent und Musikwissenschaftler, einer der wichtigsten Wiederentdecker der Barockmusik, Gründer des Spitzenensembles Les Arts Florissants. In der kommenden Woche feiert er seinen 80. Geburtstag und schon vorab rollt ihm die Pariser Oper den roten Teppich aus für Jean-Philippe Rameaus Ballettoper Les Fêtes d'Hébé. Das ist ein sehr eher selten aufgeführtes Werk von Rameau um die Göttin der Jugend, Hébé. Jörn Florian Fuchs ist heute Abend für uns in Paris und jetzt live zugeschaltet. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ist das mehr Oper oder mehr Ballett?
Es ist eine Ballettoper und das nehme ich gleich vorweg. Der Choreograf Nicolas Paul hat hier Unfassbares geleistet, denn es wird ja oft bei diesen Werken so gemacht, wenn sie aufgeführt werden, dann spielt man einen Film ein oder man streicht sogar Teile der Ballettmusiken und mogelt sich da irgendwie rum. Das ist wirklich komplett inszeniert und auch eben durchchoreografiert mit virtuosen Tanznummern, mit Tänzerinnen und Tänzern, auch divers zum Teil. Da gibt es auch ein paar gleichgeschlechtliche Paare etwa, die uns in die Gegenwart führen, ins Paris von hier und jetzt, vom heute Abend geradezu.
Gesang, Sprache und Tanz sind hier ja jeweils eigene Figuren. Sie sollen die im Götterhimmel gelangweilte Hébé unterhalten. Was passiert da so alles?
Da passiert im Stück viel Allegorisches und auch sehr Verwirrendes, weil Hébé dann herabsteigt in die menschliche Welt und dort eben einige Liebesverwicklungen erlebt. Die sind so kompliziert, dass man sie eigentlich gar nicht mehr erzählt haben will. Und Robert Carson, er inszeniert das als, ich habe schon gesagt, als Gegenwartsstück, weil es beginnt mit einem absoluten Coup. Jetzt frage ich Sie mal, wenn Sie an Paris denken, was könnte der Götterhimmel heute Abend sein, in dem die Leute gelangweilt sind, beziehungsweise EB sagt, da mache ich nicht mehr mit. Haben Sie eine Idee?
Das Parlament.
Fast, genau. Es ist Emmanuel Macron und Brigitte Macron, die im Élysée-Palast einen großen Empfang geben. Und da passiert auch ein kleines Unglück, denn Brigitte Macron bekommt von einer Bediensteten Rotwein auf ihr wunderbares Kleid geschüttet, worauf Emmanuel Macron super sauer wird und die ganze Party beendet wird. Und Hébé hat überhaupt keine Lust mehr, dem Ganzen weiter zuzuschauen, sondern sie geht dann eben hinab, sie geht ins Paris von heute. Wir sind mal ganz am Schluss sehr, sehr schön auf einem Schiff und fahren die Seine herunter. Und es sind immer Menschen von heute mit ihren jeweiligen Verwicklungen und sie, Hébé, ist gleichsam die Beobachterin. Das ist wirklich in jedem Moment super unterhaltsam, super auf den Punkt inszeniert und ganz erstaunlich, wirklich mit diesem doch für heute eigentlich schwierigen Stoff so umzugehen. Zwar verdientermaßen ein riesiger Jubel für das ganze Regie-Team.
Mhm. Kommen wir auf die Musik. Wichtiger als die Partie der Hébé ist in dieser Aufführung wohl die Mezzosopranistin Léa de Sandre. Sie singt gleich drei Rollen. Kann sie auch dreifach überzeugen?
Absolut, das kann sie auch, weil sie auch sehr gut tanzen kann und einfach eine tolle Darstellerin ist. Sie ist bei uns jetzt inzwischen bekannt, weil sie oft mit einem Lautenisten etwa auftritt oder in Kammermusik macht, französische Kammermusik. Das ist wirklich perfekt, auch in jeder Nuance. Sie hat eine wunderbare, strahlende Höhe, gute Tiefe, wie das Ensemble insgesamt gut ist. Die erwähnte Hébé ist Emmanuel de Negri, macht das auch sehr gut. Bei den Herren ist nicht ganz so 100% top besetzt, aber ehrlich gesagt, das ist eigentlich eine Oper der Frauenstimmen und die haben sehr überzeugt, genauso wie die Chöre, die sehr, sehr viel und sehr viel Wechselhaftes, Farbiges zu singen haben.
Und William Christie mit nun fast 80 Jahren, über Jahrzehnte zusammengewachsen mit seinem Ensemble Les Arts Florissants, feiert die Legende Christie hier einmal mehr die Barockmusik, aber eben auch sich selbst?
schon durchaus beides. Das ist ein Kraftstrom, der da von der ersten Sekunde an durchläuft. Les Arts Florissants sind ja so eingespielt auf Christie und vice versa, dass das wirklich absolut glückhaft funktioniert. An den ruppigen Stellen, wo eben alte Instrumente mal nicht ganz genau intonieren, macht es auch großen Spaß, wenn das Blech so ein bisschen knarzt. Das gehört einfach dazu. Und er hat unglaublich viel gearbeitet an den Tanznummern. Es gibt eine Zugabe, dafür ist er fast schon berühmt, nämlich einer der wesentlichen Tänze werden nochmal auf der Bühne beim Schlussapplaus wiederholt. Und da tanzt er so ein bisschen mit. Also das war ein absolutes Geburtstagsgeschenk, etwas früh schon für ihn zum 80. Er ist ein National Treasure, wie man auf gut Französisch sagt, in Frankreich. Und es gibt allerdings eine ganz kleine Sache, die ein bisschen meine Stimmung trübt, denn seit Monaten gibt es Gerüchte, dass es also um Machtmissbrauch bei William Christie und seinem Ensemble geht. Das sind wohlgemerkt wirklich nur Gerüchte, aber sie kommen von dermaßen verschiedenen Seiten, habe ich das gehört. Und mir hat ein französischer Kollege heute gesagt, der für eine ganz große Zeitung in Frankreich arbeitet, dass man ihm im Juni einen Kritikerpreis verleihen wollte. Und da kam von Gewerkschaftsseite aus die Bitte, das sein zu lassen. Somit haben die französischen Musikkritikerinnen und Kritiker ihn nicht gewürdigt zum 80. Geburtstag. Also das sagt schon was aus. Alles andere ist eine Sache, das wird, wenn es rauskommt, wenn wir davon erfahren und darüber berichten. Ich ziehe mich mal zurück und sage, es sind einfach Gerüchte, die hier kursieren.
Jörn Florian Fuchs live aus Paris. Nach einem großartigen Konzertabend kurz vorm 80. Geburtstag stand der Dirigent William Christie in der Pariser Oper am Pult mit Noten von Jean-Philippe Rameau. Einen schönen Restabend in Paris, Herr Fuchs.
Dankeschön.
Und jetzt steigt Arno Orzesek in die gedruckten Feuilletons vom Samstag ein.
Dass es in den Bordbistros der Bahn ab dem kommenden Jahr kein gezapftes Bier mehr gibt, findet Uwe Ebbinghaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht schlimm. Es ist jedenfalls kein Kulturbruch, von dem in der öffentlichen Diskussion jetzt gelegentlich die Rede ist. Denn ein gut gezapftes Bier ist eine selten gewordene Kunst, welche die Bahn nie beherrschte. Das Problem beim Bier ist allerdings, ein schlecht gezapftes ist schlimmer als gar keines. Tatsächlich hat kaum noch jemand gezapftes Bier im Zug bestellt. Was aber die Flaschenbiere angeht, die künftig im Bistro zu haben sind, sprudeln die Ideen nur so aus Ebbinghaus. In der neuen Auswahl sollte die Bahn stärker aktuelle Trends wie den zum Alkoholfreien, zum Naturtrüben und zum Craftbier aufnehmen und auch eigene Akzente setzen, wie dem zum Bio und zum aromatisch fast vollwertigen Leichtbier. Statt alkoholfreiem Pils sollte man künftig eines der hervorragenden alkoholfreien Pale Ales ins Angebot nehmen. Sie sind dunkel, fruchtig mit ordentlich Hopfenaroma und lassen den Alkohol kaum noch vermissen. Hinzunehmen könnte man noch zwei urdeutsche Sorten, naturtrübes Zwickelbier und klares Export, die beide sehr gut zu einem umami-betonten Essen passen und selbst das Schinken-Käse-Sandwich heben. Respekt, Uwe Ebbinghaus, für so viel Gerstensaftkompetenz. Da wird selbst Ihr Kollege Jakob Strubel-Isserra, der oberste Fresskritiker der FAZ, mal kurz vom Hummer an Champagnerschaum aufblicken. Wir aber lenken unser Augenmerk auf die gar nicht deliziösen Kürzungen in den Kulturetats. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung spießt der Schauspieler Ulrich Mattes eine Bemerkung von Kai Wegner auf. Berlins regierender Bürgermeister hatte gesagt, die Kassiererin im Supermarkt gehe nicht in die Oper, finanziere sie aber mit ihren Steuern, also sollten Opernhäuser sparen und die Eintrittspreise erhöhen. Wie hochmütig gegenüber der Kassiererin, so Mattes. Vielleicht geht sie ja einmal im Monat in eine Oper, vielleicht hat sie ein Kind, das das Grips-Theater liebt. Gerade weil die Eintrittspreise dank der Subventionen bezahlbar sind, kann er sich jede und jeder leisten, in die Oper, ins Theater oder zu den Philharmonikern zu gehen. Kai Wegner spielt verschiedene Gruppen der Stadt gegeneinander aus. Die Kassiererin gegen die angeblich elitären Opernbesucher. Daraus spricht eine Verachtung der Kultur. Genauso schlimm ist es, wenn Joe Ciallo, der Kultursenator, behauptet, dass wir uns angeblich alle als ein Elitenprojekt verstehen. Das ist Quatsch. Das ist die Rhetorik der AfD. Die Theatergänger unter Ihnen dürfte interessieren, dass Mattes in der SZ eine gewisse Ideologisierung des Theaters beklagt. Ich kenne Leute, die zu meiner Verwunderung nicht mehr ins Theater, aber gern und häufig ins Kino gehen. Sie sagen mir, im Kino sehen wir Menschen in extremen oder spannenden oder lustigen Zuständen, auf der Bühne sehen wir oft nur noch schreiende Abziehbilder. In guten Filmen bemühen sich die Schauspieler um Psychologie, das ist am Theater mittlerweile fast schon verpönt. Viele Theaterzuschauer haben aber eine Liebe zu dieser Art von psychologisch realistischem Spiel. Das wurde in den letzten ein, zwei Jahrzehnten von manchen Ideologen des Theaterbetriebs geradezu verdammt. Dazu kommt der Hang, auf der Bühne Thesen und Leitartikel zu verkünden. Aber Leitartikel lese ich lieber in der Zeitung. Ulrich Matthes über Theater heute. Und jetzt noch einiges im Schnelldurchlauf. In der Tageszeitung schimpft Katharina Happel, wenn meine Freund-Sternchen-Innen in ihrer Freizeit arbeiten und das auch noch Liebe zum Job nennen, könnte ich ausrasten. Es ist unsolidarisch und unkollegial. An keine festen Arbeitszeiten gebunden war die Dichterin Friederike Mayröcker, deren gesammelte Gedichte 2001 bis 2004 Richard Kämmerlings in der Welt am Sonntag als poetische Offenbarung feiert. Im Berliner Tagesspiegel bespricht Gregor Dotzauer Unmöglicher Abschied, den Roman der Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Die Stärke von Han Kangs poetischer Geschichtsschreibung liegt in der Sinnlichkeit, mit der sie transgenerationelle Traumata lebendig werden lässt. Die SZ nimmt Abschied von dem Regisseur Wolfgang Becker, der am Donnerstag verstorben ist, und lobt dessen weltberühmten Film Goodbye, Lenin. Den Film durchwehte eine bittersüße Melancholie, die nur sehr wenige Filmemacher so zärtlich und lebensschlau inszenieren können. In Memoriam Wolfgang Becker sagen wir heute weder Tschüss noch auf bald, wir sagen Goodbye.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.